Aus 40 Jahren Unternehmererfahrung gebe ich euch heute mal die ultimative Blaupause für ein E-Commerce-Unternehmen an die Hand, so wie ich es heute gründen würde. Hi, mein Name ist Rainer Wolf, ich bin Inhaber und Gründer der Arktis.de GmbH und, wie schon erwähnt, fast 40 Jahre am Markt. Ich würde heute auch auf jeden Fall wieder im E-Commerce starten, wenn ich ein Business machen würde. Entweder würde ich Online-Kurse verkaufen, okay, da gibt es schon sehr viele am Markt und ich habe bereits auch einen Kurs am Markt, oder ich würde mir ein entsprechendes Produkt suchen, wenn ich es nicht schon gefunden hätte, und das an den Markt bringen. Idealerweise steht das Produkt sowieso an erster Stelle. Das heißt, ihr müsst euch erstmal eine Nische suchen. Möglichst eine Nische, die nicht so viel bespielt wird, wie zum Beispiel unsere Nische. Wir verkaufen ja gerade aktuell schwerpunktmäßig Apple Watch Armbänder. Ein Riesenmarkt, klar, jeder hat eine Apple Watch, beziehungsweise fast jeder, gefühlt zumindest, und jeder hat auch mehrere Armbänder, weil Apple Watch Armbänder sind natürlich Modeartikel. Man hat passend sein Armband immer zu seinem Outfit und dementsprechend ist es natürlich ein begehrtes Gut. Und wir verkaufen ja diese Armbänder sehr erfolgreich unter unserem Label Arktis Band. Allerdings gibt es da auch mächtig Konkurrenz im Markt, was natürlich darauf letztlich dann hinausführt, dass natürlich entsprechend Werbeanzeigen teuer sind, um sich gegen die Konkurrenz zu bewähren. Also man sollte im Vorfeld den Markt entsprechend analysieren, welches Produkt man hat oder entsprechend anbietet. Ich kann euch gratulieren, wenn ihr dieses Produkt schon habt, zum Beispiel wenn ihr es selbst gefertigt habt oder wenn ihr sowieso ein Produkt bei euch so schon in Aussicht habt, was ihr unbedingt mal verkaufen wolltet. Also dann ist es natürlich ein Jackpot. Ansonsten gilt es natürlich erstmal, ein entsprechendes Produkt zu finden. Der beste Tipp ist es natürlich, irgendwo in Fernost zu schauen, wo gibt es günstige Produkte, die idealerweise natürlich noch leicht zu verschicken sind, also nicht viel wiegen, optimalerweise auch vielleicht nichts mit Elektronik zu tun haben, weil dann gibt es natürlich wieder entsprechende Auflagen, also alles, was keinen Stecker hat und ja, was dann entsprechend gut vermarktbar ist. Also was man zum Beispiel idealerweise auch per Luftpost rüber schicken kann, so dass man sein Lager immer wieder schnell aufstocken kann. Weil das ist ja auch noch so ein Thema, welche Produkte man woher bekommt und wie man sie bekommt. Die Logistik darf man nicht unterschätzen. Gerade in der heutigen Zeit werden die Frachtkosten natürlich auch immer mehr. Und wenn man natürlich kleine Produkte hat, wie wir zum Beispiel mit unseren Apple Watch Armbändern oder auch iPhone Hüllen, ist das natürlich eine wunderbare Sache, um diese schnell und günstig verschicken zu können. Wir bekommen unsere Produkte alle per Luftfracht in ganz normalen großen, ich sag mal, DHL-Paketen oder auch UPS-Paketen, weil wir dann einfach schnell sind und wir brauchen nicht entsprechend immer riesen Bevorratungen bei uns im Lager haben. Unser Lagerbestand reicht immer so in der Regel so für 2 bis 3 Wochen. Das heißt, die Vorgabe ist bei uns, alle 2-3 Wochen soll sich das Lager einmal drehen. Das ist natürlich der Idealfall. Das funktioniert bei vielen Topsellern, aber es gibt natürlich auch viele Rohrkrepierer, wo es dann nicht funktioniert. Und das ist immer natürlich so ein bisschen so ein Abwägen. Aber das ist erstmal so die Vorgabe. Und da wir ja alles per Luftfracht bestellen, haben wir ja quasi die nachbestellte Ware innerhalb von einer Woche auch wieder hier. Insofern können wir natürlich von unserem Einkaufsteam das optimal timen. Und der Mega-Vorteil ist natürlich, wir haben keine großen Kosten für das Lager. Das heißt, wir haben da nicht irgendwie wie Blei für hunderttausende Euro irgendwelche Sachen im Lager liegen, wo wir nicht wissen, ob wir sie loswerden. Und wenn ihr auch klein anfangen wollt, ist das natürlich gerade ein essentieller Faktor, dass ihr die Kosten im Griff habt. Und dazu gehört es halt natürlich, dass die Lagerkosten möglichst überschaubar und risikoarm kalkuliert werden. Gerade wenn man noch nicht weiß, ob das Produkt läuft. Wenn man natürlich einen Topseller am Start hat, ist es natürlich einfach zu sagen, okay, der lief irgendwie 1000 Mal im Monat, da brauche ich 1000 Stück von. Also das ist natürlich entsprechend einfach. Aber erster Schritt, Produkte finden. Mein einfacher Tipp, schaut euch mal auf chinesischen Börsen schon mal oben. Da gibt es natürlich entsprechend günstige Produkte, die man mit einem entsprechenden Aufschlag verkaufen kann. Es gibt aber auch viele Anbieter im europäischen Bereich, die vielleicht gerade ein nischiges Produkt entwickelt haben, aber selber es nicht schaffen, es zu vermarkten. Das ist nämlich auch so eine große Geschichte. Im Zweifel ist bei euch sogar im eigenen Ort vor Ort irgendwie ein Handwerker, der ein tolles Produkt kreiert hat, aber keine Ahnung hat von E-Commerce oder von der globalen Vermarktung. Vielleicht vermarktet er es irgendwie lokal ganz gut, aber eben noch nicht im großen Stil. Das heißt, solche Produkte müsst ihr finden. Also entweder diese Geschichte, Tellerrand nach Fernost schauen oder lokal sich informieren oder idealerweise natürlich ein eigenes Produkt erfunden haben oder am Start haben. Und das ist natürlich erstmal das Kernthema. Ihr braucht ein Produkt und dann sucht euch einen schönen Namen aus, weil Branding ist natürlich das A und O. Wir haben jahrelang von Arktis unsere Produkte unter unterschiedlichsten Labeln verkauft. Wir waren ja irgendwie immer, wir hatten immer so den Anspruch, wir wollten das kleine Amazon für Apple-Fans sein. Also ein großer Marktplatz mit ganz vielen Marken und ganz vielen Produkten. Wir haben viele renommierte Marken am Start gehabt, inklusive Apple-Produkte selbst. Wir waren ja jahrelang autorisierte Apple-Händler. Aber wir hatten auch viele Eigenmarken. Ich glaube, wir hatten anfangs 40 Eigenmarken. Mobiletto, Aviato, Blingmeister und natürlich Arktisband zum Schluss. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass wir gesagt haben, so ist ja schön, wenn wir so viele Marken haben. Jede Marke stand so für einen Preispunkt und so für eine Qualitätsklasse. Wir hatten zum Beispiel auch eine Marke, die ist Coconut, das war da so die Billigmarke. Oder Arktis Pro, das waren so das Pendant zu Amazon Basics quasi. Aber dann gab es eben Aviato, das war dann so die Luxusmarke. Aber in der heutigen Zeit verwässert sowas. Und man verbindet Arktis eben nicht so direkt mit diesen einzelnen Marken. Und der Name Arktis ist natürlich dann nicht so gestärkt, als wenn alles irgendwie Arktis heißt. Und diese Erkenntnis haben wir vor ein paar Jahren gehabt, dass wir gesagt haben, so dieses Marktplatzthema, es ist ein Amazon-Thema, da ist Amazon der Platzhirsch und auch die großen anderen Marktplätze, das ist nicht unseres. Also branden wir unsere Produkte mit Arktis, beziehungsweise die Apple Watch Armbänder mit Arktis Band. Ganz klare Positionierung. Arktis Band, Apple Watch Armbänder und Arktis iPhone Hüllen. Das ist natürlich am Markt dann einfacher zu kommunizieren. Und gerade wenn man Werbeanzeigen macht, bleibt das dann besser im Kopf hängen. Also sucht euch ein Produkt, sucht euch eine Marke, die ihr natürlich auch eintragt beim Patentamt, dass nicht jemand anders mit dieser Marke dann hausieren geht. Und sichert euch natürlich die Domain und natürlich auch entsprechend die Social Media Accounts. Und zwar bevor ihr nach draußen geht. Also die Social Media Accounts sind sonst ruckzuck weg, weil irgendwelche Leute sich garantiert sonst eure Marke schnappen werden. Das ist so und einige unserer Mitbewerber haben damals auch echt Probleme mit gehabt, als sie mit ihren neuen Marken an den Start gegangen sind. Das habe ich dann noch live mitbekommen. Also ganz wichtig, wenn ihr was habt, plant es erst im stillen Kämmerlein, sichert euch alle Adressen und geht dann erst raus. So, dann habt ihr jetzt euer Produkt, ihr habt eure Marke, also die Vorarbeit geleistet. Dann noch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich einfach aus 40-jähriger Erfahrung als sehr schmerzlich immer empfunden habe. Und das waren so auch die Learnings aus 40 Jahren Business. 90% aller Probleme waren immer irgendwie Personalprobleme tatsächlich. Und zwar sucht euch ein gutes Team und macht nicht den Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Ich habe am Anfang versucht, mit Freunden und engen Bekannten irgendwie immer ein Business aufzuziehen. Mit Leuten, mit denen ich privat gut kann. Also wirklich Freunde, mit denen ich dann auch mal abends in den Club gegangen bin, ganz am Anfang, mit denen wir Party gemacht haben. Und mit denen habe ich am Anfang Business gemacht. Und das geht meistens immer in die Hose. Weil Freundschaft ist eine Sache, aber wenn man mit diesen Freunden ein Business aufbaut und wirklich dann irgendwann an den Punkt kommt, dass es Entscheidungen zu treffen gibt und dieser Freund hat mal eine andere Richtung oder macht auch einfach ganz andere Dinge, die ihr euch vorher so nicht vorstellen konntet für das Business, dann gibt es Ärger. Ganz krass ist es, wenn ihr zu dritt seid. Macht niemals ein Business zu dritt oder zu fünft. Immer gerade Zahlen. Wenn ihr einen Partner habt, dann immer mit 2 Leuten oder mit 4, aber niemals mit 3. Dann gibt es immer irgendwie einen, der ausgegrenzt ist und spätestens nach 2-3 Jahren gibt es den Mega-Ärger. Habe ich so aus meiner Erfahrung immer mitbekommen. Es mag andere Situationen geben, aber in der Regel seid vorsichtig bei der Wahl eurer Geschäftspartner. Idealerweise keine Freunde. Es könnten sogar vielleicht Leute sein, an denen ihr aneckt, aber die dann ihr Wissen entsprechend einbringen, sodass ihr ja so einen respektvollen Abstand zu den Leuten zwar habt, aber trotzdem auf irgendeine Art verbunden seid in der geschäftlichen Schiene, dass ihr sagt, okay, vom Business wollen wir das Gleiche, aber der Mann hat zwar ganz andere Ansätze, aber ist interessant, ich kann von ihm lernen und er von mir und im Zweifel kann sich das dann so entwickeln. Meine persönliche Meinung ist, ich mache generell keine Kompagnon-Geschäfte, ich mache mein Business alleine. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich ein Einzelkind bin. Ich bin von vornherein irgendwie gewohnt, meinen Weg immer alleine zu gehen und tue mich deshalb von Grund auf natürlich vielleicht auch ein bisschen schwer, da Kompagnon-Geschäfte zu machen. Habe ich mehrfach versucht in meiner 40-jährigen Geschäftslaufbahn, ist aber alles letztlich irgendwo schief gegangen. Entweder bin ich dann ausgestiegen oder derjenige ist ausgestiegen. Und hin und wieder hat man sich auch tatsächlich mal wieder beim Anwalt getroffen. Und das war einfach immer unschön. Und einfach immer auch wegen so blöder Sachen. Also es war alles irgendwie, alles unnötig in der Regel. Und manchmal waren auch richtige harte Sachen dabei. Also ich hatte zum Beispiel, nur um das nochmal eben zu komplettieren, einen guten Freund gehabt, mit dem ich ganz am Anfang mein Business gegründet habe. Das war noch so die Commodore Amiga-Zeit, wo er mich, also er war Angestellter bei mir, aber es war ein guter Freund und hat sich eigentlich auch voll reingehängt in den Laden. Und was ich nicht wusste, war, dass dieserjenige spielsüchtig war. Das habe ich leider viel zu spät erfahren. Und dummerweise habe ich ihm dann am Anfang auch noch eine Bürgschaft unterschrieben für sein Auto, damit er zur Firma fahren konnte und auch die geschäftlichen Termine wahrnehmen konnte. Und ja, auf dieser Bürgschaft bin ich natürlich zu 100% sitzen geblieben. Also macht nicht den Fehler, gibt jemandem eine, unterschreibt eine Bürgschaft, schenkt demjenigen lieber das Geld, weil das Geld ist eh irgendwann dann weg. Also Bürgschaft ist immer eine ganz schlechte Geschichte. Und ja, und letztlich hat er dann auch noch in die Kasse gegriffen und dann fehlten noch irgendwie mehrere tausend D-Mark waren es damals noch und das war alles unschön. Und das mit einem guten Freund, dann ist man irgendwie doppelt getroffen. Einerseits auf der geschäftlichen Ebene und andererseits natürlich auf der freundschaftlichen Ebene. Und das hat mich damals so rausgehauen, dass ich eigentlich alles schon wieder an die Wand schmeißen wollte und eigentlich aufhören wollte. Da war ich gerade mal irgendwie 3 Jahre im Business. Und das wär auch schmerzhaft natürlich gewesen, wenn es eine externe Kraft gewesen wäre. Aber da das ein enger Freund quasi war zu der Zeit, dann trifft es einen doppelt. Ich musste ihn leider kündigen und habe ihn, ich glaube, 20 Jahre oder 15 Jahre später nochmal irgendwo getroffen. Auf einem Rastplatz irgendwo auf einer Autobahnraststätte auf der Toilette kam, ging die Tür auf, er kam raus, man hat sich kurz begrüßt, das war eine surreale Situation, er rannte vorbei und ja, nie ward er wieder gesehen. Und also da merkte ich also auch dann diese 15 Jahre später noch, irgendwie schmerzt es immer da noch. Und deswegen guter Tipp für euch, wenn ihr ein Business aufzieht, bitte nicht mit engen Freunden und Bekannten. So, jetzt habt ihr ein gutes Team, natürlich ein cooles Label und ihr habt das Produkt. Jetzt geht's weiter, wie vermarkte ich das Ganze? Die Grundlage von allem ist natürlich der Shop. Und da ist Shopify der Shop der ersten Wahl. Holt euch einen Shopify-Shop. Weil der Vorteil ist, für Shopify gibt es so viele Apps von externen Programmierern, Tausende, sodass ihr quasi all eure Bedürfnisse damit abbilden könnt. Das heißt, ihr könnt euren Shop ohne eine Agentur selbst zusammenbauen. Und zwar ganz einfach, ohne irgendwelche Programmierkenntnisse. Ihr könnt euch den Shop, ihr ladet ein entsprechendes Template, was euch gefällt. Da gibt es im Shopify Theme Store auch hunderte. Wir von Arctis verwenden das Dawn Theme, weil das Dawn Theme ist eigentlich das Theme, was von den meisten Apps auch allumfänglich unterstützt wird. Zum Beispiel, wenn ihr auch so Farbswatches bei den Produktseiten einfügen wollt, wenn es zum Beispiel euer Produkt, zum Beispiel ein Apple Watch Armband in verschiedenen Farben gibt, dann tauchen die entsprechenden Farbpunkte bei den Artikeln oder auch in den Listings mit auf. Das war damals standardmäßig nicht im Dawn Theme. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile drin ist, aber das war dann so eine App, die wir dann zusätzlich installiert haben. Und wie von Zauberhand tauchte dann im Dawn Theme, es tauchten diese Farbswatches auf. Das ist alles so einfach. Also Shopify ist auf jeden Fall der Webshop der ersten Wahl. Und wenn ihr sagt, wir haben jetzt noch ein anderes Shopsystem, dann ist es auch kein Problem, dann migriert zu Shopify. Es gibt gewisse Tools, die quasi die ganzen Daten eures alten Shops für kleines Geld, ich glaube, wir haben damals auch von unserem alten Shop, den wir hatten, nach Shopify das Ganze importiert und wir haben, glaube ich, nicht mal 2000 Euro damals bezahlt. Da gibt es die Firma Light Extension. Kriegt ihr auch über den Shopify App Store raus und die portieren alle Daten in Shopify. Shopify ist immer das zentrale System. In Shopify pflegt ihr eure Artikeldaten, eure Produktfotos und natürlich auch die Bestände. All das wird erstmal in Shopify eingetragen. Zu den Beständen komme ich gleich noch. Dann gilt es natürlich, wenn ihr einen Verkauf macht über Shopify, eine Rechnung zu erstellen. Ihr müsst natürlich eine ordentliche Buchhaltung machen. Und das machen wir alles mit EasyBill. EasyBill ist ein wunderbares Tool, was quasi automatisiert zweimal am Tag Rechnungen erstellt für alle Verkäufe, die wir über Shopify tätigen. Das heißt, dann werden vollautomatisiert entsprechend E-Rechnungen verschickt und das kann man direkt mit Shopify kombinieren und da werden auch automatisch dann die Rechnungen verschickt, wenn ihr über gewisse Marktplätze verkauft, wenn ihr zum Beispiel noch bei Amazon oder eBay verkauft. Auch das wird alles über EasyBill zusammengefasst. Also EasyBill ist quasi das Tool, was die Rechnung erstellt und somit braucht mein Steuerberater monatlich nur bei EasyBill die entsprechenden Daten abzurufen und ich habe meine Buchhaltung schon quasi im Kasten. Also Shopify und EasyBill. Und ich hatte es gerade schon erwähnt, Marktplätze. Man kann mit Shopify natürlich auch über ein entsprechendes Marketplace-Tool, das ist auch wieder eine App in Shopify, kann man die Marktplätze anbinden, wie zum Beispiel Amazon oder eBay. Vorsicht, Marktplätze. Marktplätze ist so eine Sache. Wir verkaufen aktuell fast gar nicht mehr über Marktplätze. Es gab mal Zeiten, da haben wir, glaube ich, 60% Umsatz über Amazon gemacht. Aber mittlerweile ist, glaube ich, so, dass wir 95% unseres Umsatzes wirklich über unseren arktis.de-Shop machen. Weil Marktplätze sind eine gefährliche Geschichte. Irgendwie habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass Produkte erstmal gehypt werden. Sie laufen dann plötzlich super. Man bestellt entsprechende Waren nach. Man hat einen gewissen Vorrat und plötzlich läuft das Produkt nicht mehr. Weil ein Marktplatzbetreiber vielleicht selber billigere Produkte anbietet oder weil irgendein Kunde eine schlechte Bewertung geschrieben hat, die unberechtigterweise war. Manchmal ist es auch die Konkurrenz, die Bewertung schreibt, um das Produkt abzustrafen. Also da gibt es eine ganze Menge Tricks. Und ich muss auch sagen, beim Verkaufen auf Marktplätzen, ich habe schon krasse Sachen erlebt. Wir hatten seinerzeit mal auf Amazon Angebote, das waren günstige iPhone-Hüllen. Und da gab es einen direkten Konkurrenten, der die gleichen Hüllen angeboten hatte und der immer 2-3 Cent billiger war als wir. Und wir hatten mal den Spaß mitgemacht, einfach dann wirklich täglich auch die Preise ein bisschen wieder zu senken, sodass wir die günstigsten waren. Ungelogen. Ich habe nachts um 1 Uhr zu Hause privat Anrufe bekommen, Drohanrufe, dass ich sofort dieses Angebot entfernen soll, weil sonst gleich irgendwie eine Schlägertruppe bei mir vorbeikommt. Also Mafia-Style, fand ich voll krass. Ich fand, das ging überhaupt gar nicht und ich hab mich darauf reagiert. Es ist auch nichts passiert, aber ich finde, mit den Bandagen, wo zum Teil auf Marktplätzen gekämpft wird und was ich selber quasi erlebt habe, fand ich also sehr, sehr krass, sehr, sehr skurril. Und das ist mir das Spielfeld ehrlich gesagt eine Nummer zu heiß. Also jetzt nicht nur wegen diesem Fall, sondern einfach Marktplätze sind nicht steuerbar zentral. Es ist einfach immer so ein bisschen Glücksspiel. Man fühlt sich immer, man wird angefüttert. Man macht irgendwie, was weiß ich, tolle Umsätze und plötzlich fällt es aus irgendeinem Grund zusammen. Oder es gibt eine Copyright-Klage von irgendeinem Anbieter, der meint, er hätte die Rechte darauf, auch wenn die nicht berechtigt sind. Die Produkte werden erstmal ausgesetzt für den Verkauf. Und später, ja, wenn man wieder im Verkaufsrennen ist, dann stürzt man halt vom Ranking her ab. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Und deswegen finde ich, wenn man eine eigene Marke hat, kann man die auch am besten in seinem eigenen Online-Shop aufbauen und einfach da wirklich, weil man die 100%ige Kontrolle hat, das Business mit steuern. Also Shopify, gerne, also natürlich den eigenen Shop, wenn man Marktplätze anbindet, wunderbar. Easybill schreibt die Rechnung und jetzt geht es natürlich dahin, dass man die Produkte ja auch noch irgendwie verschicken und lagern muss. Ich habe mehrere Möglichkeiten ausprobiert. Beziehungsweise wir haben eigentlich immer das so gemacht, dass wir ein eigenes Lager haben. Nichtsdestotrotz gucke ich natürlich über den Tellerrand und schaue mir bei entsprechenden Fulfillment-Anbietern an, wie es denn so aussieht, wenn man extern die Produkte lagert, also ohne eigenes Logistikpersonal, und diese Produkte extern verschicken lässt. Ich bin zu dem Schluss gekommen, es bringt nichts. Weil ich finde doch, wenn man eine eigene Marke aufbaut, ein eigenes Produkt kreiert, dann will man es auch sehen und mal in den Händen halten. Vielleicht meine ich das auch so, weil ich jetzt vielleicht irgendwie von der Generation so bin, ich muss alles mal irgendwie sehen, in die Hand nehmen. Ich sag mal, moderne Digitalnomaden brauchen das vielleicht nicht. Aber ich finde, man muss seine Produkte auch immer mal sehen können. Und gerade wenn da mal ein Kunde zum Beispiel schreibt, hey, euer Armband hat die falsche Farbe, das Gold sieht gar nicht so aus wie auf euren Produktfotos, dann kann ich mal ebenso hier ins Lager gehen. Ich gehe 3 Stufen hoch, schaue mir die Produkte an und sage, oh, okay, die Farbe passt doch nicht, wir müssen die Bilder ändern. Wenn ich jetzt irgendwo bei einem Fulfillment-Partner lager oder noch schlimmer per Dropshipping direkt zum Beispiel was aus China verschiffen würde, dann habe ich nicht so die Kontrolle darüber, die ich gerne hätte. Und das fühlt sich für mich auch nicht echt an. Irgendwie klingt das, weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht so, ich kreiere alles, eine eigene Marke, ein eigenes Produkt. Ich finde, da muss ich es auch selber in der Hand halten und selber verschicken. Also jetzt nicht physikalisch jedes Produkt, was ich verschicke, aber ich muss wenigstens so ein bisschen Herr meiner Produkte irgendwie sein. Das ist so meine Einstellung. Und deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall auch, mit einem kleinen Lager zu starten. Das kann am Anfang eine Garage sein. Je nachdem, wie es bei euch läuft, kann sich das Ganze entwickeln. Ich sage mal, wenn ihr so 20, 30 Pakete am Tag verschickt, kann das auch eine Aushilfskraft sicherlich machen. Oder im Zweifel ihr selber. Aber wenn es so ist wie bei Arktis, wir verschicken derzeit bis zu 3.000, 4.000 Pakete am Tag, dann brauchen wir natürlich eine entsprechende Logistik. Wir von Arktis haben das Programm Pixi von der Firma Descartes im Einsatz seit vielen, vielen Jahren. Und das ist eine wunderbare Lösung, um große Mengen schnell verschicken zu können. Ist aber teuer. Es kostet also im Monat schon ein paar tausend Euro, ist nichts für den Start. Also Pixi ist was, wenn man schon wirklich entsprechende Umsätze im Monat, ich sag mal, von ein paar hunderttausend Euro macht. Und dann ist Pixi die optimale Lösung, finde ich. Es gibt natürlich noch andere Lösungen in dem Bereich, wie JTL zum Beispiel, ist auch eine sehr professionelle Lösung. Ich habe mir diese Lösung auch schon mal ein bisschen näher angeschaut. Ich hatte auch zwischenzeitlich schon mal überlegt zu wechseln, weil da gefallen mir ein paar Sachen besser. Aber letztlich ist ja so ein logistischer Sprung auf ein anderes Lagersystem immer eine große Nummer. Es gibt auch noch kleinere Lagersysteme. Man kann ja mittlerweile schon, wenn man im Shopify App Store sich umschaut und dann nach Logistik mal sucht, findet man schon Lagermöglichkeiten, Lagersoftware, die auf einen zugeschnitten sind, wo man dann wirklich mit irgendwie 100 oder 200 Euro im Monat seine Logistik aufziehen kann oder noch weniger. Idealerweise habt ihr vielleicht nur 3, 4 oder von mir aus auch 20 Produkte, die ihr einfach so quasi in einem Regal vor euch noch schön übersichtlich dann lagern könnt. Wir von Arktis haben irgendwie fast 9000 Produkte. Die kann man nicht mal eben so im Blick haben. Das heißt, da läuft dann automatisiert per Pick-to-Light die ganze Kommissionierung. Das heißt, bei uns im Lager ist es so, dass wir mit Einkaufswagen im Zickzack durchs Lager fahren und die einzelnen Mitarbeiter von Lichtsignalen geleitet werden. Das heißt, man scannt sich eine Tour ein. Diese Tour besteht dann von mir aus 400 Picks. Und die Mitarbeiter fahren im Zickzack durchs Lager und jeder Mitarbeiter folgt einem Licht. Der eine folgt dem blauen Licht und der nächste dem roten und so weiter. Und an jedem Regal, wo es blinkt, nimmt der Kollege dann ein oder entsprechende Produkte raus, die im Display angezeigt werden. Und so fährt er dann im Zickzack durchs Lager, fährt danach mit dem vollgefüllten Einkaufswagen an einen Packtisch und scannt die Produkte der Reihe nach ab. Und dann kommt direkt immer das Versandlabel raus und die Produkte können verschickt werden. Und wenn ein Kunde mehrere Produkte bestellt, gibt es bei uns die sogenannte Scan-In-Range. Das ist so eine Reihe, da sind 50 Kartons in einem Regal und diese Kartons leuchten der Reihe nach dann auf. Und immer wenn man ein Produkt scannt, schmeißt man das Produkt in den entsprechenden Karton. Wenn der Karton dann komplett befüllt ist, kommt die Rechnung raus und man kann die Ware verschicken. Das ist so Pixie. Kurz erklärt, aber das ist halt wie gesagt schon ein sehr professionelles System. Eigentlich so wie das Amazon-Lager funktioniert, nur mit Lichtsignalen bei uns, das ist bei Amazon nicht der Fall. Aber letztlich kommissioniert Amazon auch in diesem Stil mit einem sogenannten chaotischen Lagersystem. Chaotisch heißt, man legt die Produkte einfach irgendwo hin, wo Platz ist. Das ist schön, man kann einfach ganz flexibel sein Lager gestalten. Ich kriege eine Kiste irgendwie mit 100 Armbändern, da ist ein Platz frei, ich packe die Armbänder auf diesen Platz, scanne kurz die Kiste mit den Armbändern, scanne den Lagerplatz und dann weiß das System, aha, hier liegen jetzt 100 Produkte, die verschickt werden können. Und das Produkt kann dann auch noch an 10 anderen Stellen liegen, das ist egal, aber das ist eben das Prinzip des chaotischen Lagers. Man hat also keine festen Plätze für ein Produkt. Man weiß ja auch nicht, wenn dieser Topseller plötzlich super läuft, dann brauche ich riesig viel Platz, weil da irgendwie 1000 Armbänder im Monat laufen. Aber wenn dieses Produkt plötzlich nur noch 10-mal läuft, dann habe ich im Zweifel einen riesen Lagerplatz, wo dann nur 10 Armbänder liegen. Das wäre verschwendete Zeit. Nicht verschwendete Zeit, das wäre verschwendeter Platz. Und insofern ist ein chaotisches Lager natürlich viel besser zu handeln und viel effektiver einzusetzen. Dann kann ich euch, egal welche Lagersoftware ihr nutzt, arbeitet, wenn ihr mehreren Produkten, also ich sage mal jenseits der 50 Produkte was macht, auf jeden Fall mit einem chaotischen Lagersystem. Wie gesagt, schaut euch mal so Lexware und Co. und ich weiß nicht, welche Lagersysteme es da alles gibt. Wie gesagt, wir sind jetzt mit Pixie, JTL ist auch noch eine gute Geschichte. Es ist letztlich immer eine Preisgeschichte, aber ich glaube, bei JTL kann man auch, glaube ich, sehr günstig, oder ja, günstig in Anführungsstrichen, aber man kann klein einsteigen, also mit einem kleinen Lager. Vielleicht ist das ja sogar was für euch. So, jetzt habt ihr den Webshop, jetzt habt ihr die Rechnungsgenerierungsgeschichte mit EasyBill und ihr habt das Lagersystem. Das Ganze wird natürlich entsprechend über Schnittstellen verbunden. Und bei Pixie ist es die Schnittstelle von DeltaT. Damit kann man dann quasi die ganzen Bestellungen abgleichen und dementsprechend hat man eine komplette Schnittstelle zwischen Shopify, Pixie und natürlich auch EasyBill. Das ist so das Dreiergestirn. Jetzt habe ich eigentlich so meine Logistik stehen und jetzt müssen wir natürlich raus in die Welt. Wie macht man das? Mit Werbung. Einfacherweise fängt man an mit Social Media. Das heißt, man bespielt seine Social Media Kanäle mit entsprechenden Reels, mit kleinen Clips und schaut einfach natürlich mal, was läuft so auf TikTok gut, was läuft auf Instagram gut, welche Art von Videos. In der Regel adaptiert man solche gut laufenden Sachen so ein bisschen, aber besser fängt man natürlich an mit kleinen Videos im eigenen Stil. Macht nicht das nach, was alle machen, sondern macht irgendwas, was Uniques, was ihr seid. Seid ehrlich. Und das ist wirklich das Wichtigste. Wenn ihr Content macht, macht ehrlichen Content. Versucht nicht immer nur das nachzumachen, was andere machen. So unter dem Motto, oh, dieses Video geht jetzt viral, wir machen das Gleiche. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht so an Videos, wo sich jemand mit einer Kordel dann eine Kordel umgebunden hat mit einem langen Seil, dann fährt ein Auto weg und jeder meint jetzt gleich so, hey, der Mann wird oder die Frau wird mitgezogen, was natürlich nicht passiert, und in der Zeit erzählt er seine Werbemessage. Wenn so ein Video viral geht einmal, dann kommen plötzlich irgendwie so 100 Nachahmer und letztlich sehe ich zwar diese ganzen Videos, ich kann mich an das Video erinnern, aber ehrlich gesagt gar nicht mehr an die Firma, die dahinter stand und das Produkt schon lange nicht mehr. Also seid authentisch, macht eigenen ehrlichen Content und wenn ihr euch einfach nur irgendwie vors Mikro setzt und erzählt, wie eure Firma aufgebaut ist. Wichtig ist halt ehrlicher, ungefilterter Content. Macht euch auch gar nicht so viel Gedanken über professionelle Kamerasysteme. Das war mal. Nehmt euch ganz einfach euer iPhone oder euer Samsung-Smartphone und fangt an, einfach reinzuquatschen. Ohne externes Mikrofon. Achtet ein bisschen drauf, dass ihr nicht voll im Wind steht, dann gibt es so entsprechende Windgeräusche natürlich. Aber geht einfach in irgendwie eine windgeschützte Ecke oder in euer Büro oder in euer Lager und macht authentischen Content. Und dann erklärt eure Produkte und nimmt die Leute so ein bisschen mit, vielleicht auch in die Entstehungsgeschichte eurer Firma. Fangt wirklich an, ich habe eine Idee, ich habe eine Marke gegründet, wir möchten das machen. Und heute haben wir unser Lager eingerichtet. Und heute machen wir die ersten Werbeanzeigen. Und heute geht es dann los, wir verschicken die ersten 20 Pakete. Solche Steps, das wollen die Leute sehen und das macht euch sympathisch und nimmt die Leute mit. Das ist der normale Content, den ihr erstmal so schaltet. Das ist also quasi der unbezahlte Content. Aber ihr könnt das Ganze natürlich pushen, dass ihr noch Werbegelder draufsetzt. Und das würde ich euch auch dringend empfehlen, dass ihr quasi gut gemachte Reels entsprechend mit Werbegeldern belegt auf TikTok und natürlich in Meta, das Ganze auf Facebook und Instagram ausgespielt wird, dass ihr einfach Reichweite kriegt. Das sind sowieso für uns die wichtigsten Kanäle. Es sind einmal die Meta-Ads, die wir schalten, die wie gesagt auf Facebook und Instagram ausgespielt werden. Und parallel machen wir natürlich auch Google-Ads. Das ist allerdings für die Leute, die ganz gezielt nach Produkten suchen. Und bei Google fangen wir quasi die Leute ab, die sagen, ich brauche jetzt ein Titan-Apple Watch-Armband. Völlig egal, welche Marke, ich will ein gutes Titan-Apple Watch-Armband haben. Und dann gibt man ein Titan-Apple Watch-Armband, dann steht überall Arktis-Band, die Leute kaufen idealerweise bei uns. Das stärkt aber nicht die Marke so wirklich, glaube ich. Ich meine, klar, wenn die Leute sehen, das ist ein Arktis-Band, dann erinnern die sich vielleicht nochmal dran, aber die Marke steht halt nicht so im Fokus. Es steht mehr das Titan-Armband im Fokus. Und das ist bei Meta-Ads halt ganz anders, man kann seine Marke branden und das spiegelt sich letztlich auf alle Kanäle wieder. Wenn ich also erfolgreiche Meta-Ads mache und die oft ausspiele, wird natürlich der ROAS-Wert letztlich bei meinen Google-Anzeigen auch besser, weil die Leute, wenn sie dann bei Google sind und mich vielleicht schon mal auf Meta gesehen haben, eher kaufen. Das heißt, die Kanäle spielen also alle zusammen. Und die solltet ihr auch entsprechend dann ausnutzen. Ihr braucht gar nicht große Budgets. Fangt mit kleinem Budget an. Fangt bei Meta mit 50 Euro am Tag an. Und das Ganze könnt ihr entsprechend dann targetieren. Ihr könnt entsprechende Werbeanzeigen machen, die ihr testet, und die besten Anzeigen, die im Test sehr erfolgreich waren, die skaliert ihr dann einfach. So machen wir das mit Arktis. Wir machen immer so kleine Pakete, wir haben zum Beispiel ein neues Armband und sagen, für dieses Armband machen wir jetzt mal 10 Creatives, die spielen wir dann jeden Tag für 50 Euro aus. Und die besten Creatives lassen wir weiterlaufen, die schlechten schalten wir so nach 3-4 Tagen schon mal ab. Und wenn sie dann richtig gut laufen, dann packen wir quasi die besten Creatives in unsere Skalierungskampagne und werfen da noch ordentlich Budget drauf, um das Ganze da noch weiter hochzuziehen. So ist eigentlich so der Grundaufbau von den meisten Social Media Ad Accounts. Und das ist eigentlich auch das, was so euch die ganzen YouTuber in diesem Bereich, glaube ich, auch immer erzählen. Derzeit ist das so Stand der Dinge, dass man erst verschiedene Testkampagnen macht und die besten Anzeigen dann einfach skaliert. Und da seid ihr, wie gesagt, entsprechend kreativ, macht schöne Anzeigen, die aber nicht zu viele USPs in eine Anzeige packen. Also sucht am besten immer so einen Produktvorteil raus für die Kunden. Erzählt Geschichten. Sagt nicht hier irgendwie, dieses Armband ist aus dem und dem Material und die hat die Festigkeit oder sonst was, sondern sagt einfach, dieses Armband fühlt sich halt angenehm auf der Haut an. Das ist ein emotionaler Faktor. Nicht das Material ist entscheidend, dass es irgendwie so ein spezielles FKM-Material ist oder Silikonmaterial oder irgendwas, sondern nein, es ist halt ein Armschmeichler. Dann denkt gleich jeder, oh, das fühlt sich gut an, da kann man was mit anfangen. Also die Emotionen sind immer ganz wichtig. Gibt es übrigens einen guten Instagrammer oder auch TikToker, der Oliver Voss, den kennt ihr vielleicht auch, der analysiert Werbeanzeigen meistens Plakatwerbung. Und ja, der geht eigentlich immer super auf diese Punkte ein und bringt euch das auch wirklich nahe. Das heißt, da könnt ihr viel lernen. Schaut mal, sucht mal nach Oliver Voss. Grüße gehen raus. Du machst das super, Oliver. Und ja, also bei dir kann man wirklich viel lernen, wie man emotionale Werbung macht und auf welche, ja, worauf es ankommt. Eine Message, ein starkes Bild und eine Handlungsempfehlung zum Beispiel. So diese drei Elemente. Zum Beispiel, wenn man ein Sale macht, das Wort Sale ganz dick, dann kommt noch ein Button bis 50% zum Beispiel und dann noch ein markantes Foto, in unserem Falle von einem Apple Watch Armband. Das sind so die Ads, die am besten funktionieren. Ja, und dann fangt ihr an mit diesen Ads, schaltet von mir aus für 50 Euro am Tag diese Ads. Und wenn die laufen, dann skaliert ihr alle drei Tage oder jeden zweiten Tag irgendwie 20-30% mehr Budget. Wenn der entsprechende ROAS dann passt, also der Rücklauf, das heißt mit jedem Euro, den ihr einsetzt, macht ihr zum Beispiel 4 Euro Umsatz, das heißt ein ROAS von 4, dann rechnet ihr euch das natürlich aus, das passt für euch, dann könnt ihr auch sagen, okay, dann kann ich auch 10 Euro ausgeben und mache damit entsprechend nicht nur 4 Euro Umsatz, sondern 40 Euro Umsatz. Und das Ganze kann man ja hochskalieren. Und dementsprechend läuft euer Business dann auch immer mit. Das heißt, ihr könnt wirklich so dann mit dem Einsatz von Werbegeldern wachsen. Und damit steigt auch euer Bekanntheitsgrad. Wenn ich zum Beispiel sehe, wir sind mit Arktisband vor, ich glaube, 3 Jahren gestartet mit diesen Apple Watch Armbändern unter diesem Label. Wir hatten immer schon Apple Watch Armbänder, aber die hießen dann Mobiletto und Blinkmeister und Co. Aber unter Arktisband sind wir erst seit 3 Jahren, glaube ich, oder 2,5 Jahren unterwegs. Und wenn man sieht, wie oft nach dem Namen Arktisband mittlerweile bei Google gesucht wird, das sind, glaube ich, 20.000 Mal im Monat mittlerweile, dann sieht man schon, dass diese Marke mittlerweile Gewicht hat. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte, dass das zu sehen, dass die Leute auch danach suchen. Und das ist ja so ein Mehrwert, den ihr dann habt. Dann ist es ja quasi, dann ihr baut die Marke auf, ihr stärkt die Marke und ihr wisst, okay, auch wenn ich jetzt mal keine Ads mehr schalte für eine Zeit, dann kommen trotzdem die Rückläufer, weil die Leute schon meine Marke im Kopf haben. Und das ist ja das Beste, was einem Unternehmer passieren kann. Bei der Marke achtet drauf, dass die nicht verwechselbar ist, ne, mit irgendwie was anderem, dass man schnell an was anderes denkt. Also es, bei der Markenrecherche achtet drauf, dass die wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat und dass es da eben keinen anderen Webshop unter diesem Namen gibt. Also arktisband.de zum Beispiel sollte dann auch frei sein und das ist auch noch unser Shop. Nicht, dass das dann plötzlich bei der Konkurrenz landet. Also ganz wichtig. Und das sind erstmal die wesentlichen Bausteine. Ne? Also wichtig ist, dass die Logistik funktioniert, dass das ganze Rechnungssystem funktioniert. Die monatliche Buchhaltung ist natürlich auch wichtig. Wir arbeiten da zum Beispiel mit einem Steuerbüro zusammen, das auf Fibu-Scan basiert. Das ist das Schöne, man scannt quasi alle Rechnungen, die man so bekommt, einmal ein. Die werden dann automatisch hochgeladen und Fibu-Scan holt sich automatisch die ganzen Umsatzzahlen von Shopify, von Amazon und Co. und berichtet das Ganze dann zentralisiert dem Steuerberater und der Steuerberater kann dann mit wenigen Klicks den Monatsabschluss machen. Das ist viel günstiger, als wir früher die Abschlüsse gemacht haben. Ich erinnere mich, als wir noch nicht mit Fibu-Scan gearbeitet haben, haben wir es noch so halb manuell, sag ich mal, machen müssen, dass wir dann immer mit Datev-Buchung hier und da was Ganze gemacht haben. Da hat das Vierfache gekostet im Monat. Also da habe ich wirklich den vierfachen Preis im Monatsabschluss bezahlt. Plus, dass ich 1,5 Vollzeitkräfte in der Buchhaltung beschäftigt hatte. Heute macht niemand hier großartig die Buchhaltung. Das machen meine Kollegen hier nebenbei. Das ist 5 Minuten Arbeit am Tag. Und wir haben den Monatsabschluss immer so 4-5 Tage nach Monatsende dann auch schon vorliegen. Also eine super Sache. Und Buchhaltung ist sowieso das A und O. Buchhaltung und Steuern, ganz wichtig. Denkt dran, wenn ihr Gewinne macht, eure Gelder für die Steuern zurückzulegen. Das ist kein Spaß, weil wenn ihr zum Beispiel in einem Jahr 50.000 Euro Gewinn gemacht habt, müsst ihr davon entsprechende Steuern bezahlen. Das ist nur die halbe Wahrheit, weil das nächste ist, dass dann das Finanzamt kommt und eine Vorauszahlung fürs nächste Jahr schon mal veranschlagt, sodass ihr dann fürs nächste Jahr auch schon Steuern vorauszahlen müsst. Und das vergessen viele und das ist wirklich im Zweifel viel Geld und das kann euch auch einiges an Kopf und Kragen quasi kosten. Also ich glaube, es ist schlimmer in Deutschland Steuern zu hinterziehen als manches Kapitalverbrechen. Also deswegen habt immer das Geld für Steuern bereit und legt es idealerweise auf ein Extrakonto und denkt an diese Vorauszahlung. Ganz wichtig. Also In der Regel ist das erste Geld, was man halt verdient, quasi schon komplett weg, weil die Steuer halt anfällt und dann noch die Vorauszahlung kommt. Aber das ist halt so und da muss man sich entsprechend drauf einstellen. Man muss es entsprechend planen, also kauft euch nicht sofort das dicke Auto. Im ersten, zweiten Geschäftsjahr schiebt das noch ein bisschen nach hinten, habt lieber das Geld, um eure Steuern zu bezahlen. Weil das wäre ja blödsinnig, wenn ihr dann das Geld, um diese Steuervorauszahlung zu machen, dann irgendwie als Kredit aufnehmen müsstet. Das lähmt euer Geschäft. Also ein ganz wichtiger Tipp. Ganz wichtig beim Aufbau eines E-Commerce-Unternehmens ist es natürlich, einen funktionierenden Kundenservice zu haben. Da stehen die Retouren natürlich an erster Stelle. Es gibt immer Rücksendungen. Bei uns mit den Armbändern wegen nicht gefallen, falscher Farben und sonstigen Problemen, die immer mal wieder auftreten. Hier nutzen wir das Portal Returnless. Returnless optimiert die Retouren und zwar so einfach, dass wir den ganzen Retourenprozess, ich glaube 80% einstampfen konnten, dass wir viel weniger Arbeit haben und dass es mehr oder minder halbautomatisiert hier funktioniert. Defekte Armbänder zum Beispiel brauchen gar nicht mehr zurückgeschickt werden. Die können die Kunden entsprechend reklamieren, sie laden entsprechende Fotos hoch und bekommen dann sofort eine Ersatzlieferung oder eine Gutschrift. Das ist also ganz wichtig, dass ihr eure Kunden natürlich genauso zufriedenstellt. Und auch so in der Kommunikation, im Kundenservice. Wichtig ist, dass man schnell reagiert, schnell antwortet. Idealerweise heutzutage auch durch gewisse KI-Hilfen natürlich. Das wird immer mehr kommen in der nächsten Zeit. Aber wichtig ist, dass sie die Kunden natürlich voll umfassend glücklich macht. Und das ist eigentlich so unser Motto auch. Der Kunde steht immer an erster Stelle. Macht ihn glücklich, auch wenn er vielleicht mal nicht recht hat mit seinen Reklamationen oder wenn irgendwie was ihr anders meint. Komm, seid kulant. Macht den Kunden happy, dann ist alles gut. Das muss ich ja wirklich sagen, macht die Firma Amazon sehr, sehr gut. Da steht der Kunde wirklich an erster Stelle und das kann wirklich ein großes Vorbild für viele Unternehmer in diesem Falle sein, weil sonst sind die Kunden von einem schlechten Einkaufserlebnis einfach frustriert und kaufen das nächste Mal nicht mehr bei euch, sondern bei Amazon oder wo auch immer. Deswegen macht den Kunden happy, kommt ihm entgegen und überrascht ihn. Sagt ihm einfach wirklich solche Sachen, ach, das Armband hat irgendwie die falsche Farbe oder ist kaputt, komm, egal, behalt's, wir schicken dir heute ein neues raus. Dann dachte er, wie, einfach so, ne? Der Kunde wird immer wieder bei euch kaufen. Also ganz wichtig, der Kundenservice, organisiert ihn so, dass er wirklich allumfassend den Kunden glücklich macht. Also wir nutzen das Tool Returnless, wie schon erwähnt, und haben das Ganze mit Shopify kombiniert. Das ist ein wunderbares Tool, was ich auch in einem ausführlichen YouTube-Video schon mal Schritt für Schritt erklärt habe. Wenn also das euer Problem auch ist, Thema Retourenabteilung und wenn ihr es von vornherein vermeiden wollt, Stress mit Kunden haben zu wollen, und dann schaut euch das an. Und das ist eigentlich so, grob gesehen, schon mal die Blaupause, mit der ihr heutzutage ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen starten könnt. Es gibt natürlich immer noch weitere Punkte zu beachten und dafür bin ich ja hier mit meinem Podcast, um euch da auch weiterzuhelfen. Und deswegen freue ich mich natürlich über euer Feedback und eure Fragen und natürlich ein Like und ein Abo. Und dann werde ich euch in den nächsten Folgen natürlich weiter mitnehmen in die Tiefen des modernen E-Commerce und euch Tipps und Tricks geben, wie ihr heutzutage erfolgreich am Markt seid und welche Fehler ihr vermeiden könnt, die ich in der Vergangenheit zuhauf gemacht habe. In diesem Sinne, ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei euer Rainer. Ciao.